ARD.
Tag für Tag sind die Bewohner diesseits der Zonengrenze Augenzeugen der fortdauernden Zerstörungen jenseits des Stacheldrahts. Innerhalb des Sperrgürtels, der von der Grenzlinie 5 Kilometer tief in die Zone hineinreicht, herrscht das Prinzip der verbrannten Erde. Meist sind die Einwohner der in der Sperrzone gelegenen Dörfer schon seit langem geflüchtet oder evakuiert. Fassungslos muss Frau Reitz zusehen, wie ihr Elternhaus, das sie 1952 verlassen hatte, dem Erdboden gleichgemacht wird.
Ich heiße Rita John, bin 39 geboren, wurde mit meiner Familie zusammen 1952 evakuiert bei der ersten Evakuierung.
1952. Vor Wendehausen wird die Grenze dicht gemacht und eine Sperrzone eingerichtet. Und genau in dieser Sperrzone wohnt ursprünglich die Familie von Rita John. Doch dann wird sie als Kind mit 12 plötzlich gezwungen, nur mit dem nötigsten Hab und Gut auf einen LKW zu steigen, ohne zu wissen, wo es für sie nun hingeht.
Ich war in der Schule, in der Klasse und hat's an der Tür geklopft. Und da kam unser Nachbar, der war Gastwirt, die mussten auch aus. Und sagte, Rita Montag und Bernhard Richwin, die gehen bitte mit ihren Ranzen nach Hause und nehmen alles mit. Und da bin ich nach Hause und er hat uns unterwegs schon erzählt, der Gastwirt. Also wir müssen alle fort.
Diese Evakuierung, von der Rita John da spricht, trug bei Partei und Stasi den Decknamen Aktion Ungeziefer. An der gesamten Grenze wurden bei dieser Aktion mehr als 10.000 Personen gezwungen, Haus und Hof zu verlassen. Menschen, die bei der Staatsführung als politisch unzuverlässig galten.
Da sind wir da vor ein Haus gekommen in Issershalingen und da stand eine Frau draußen schon vor der Tür.
Issershalingen liegt knapp 50 Kilometer von Wendehausen entfernt.
Von außen konnte man durchs Fachwerk schon reinsehen, das war so kaputt. Und die Frau rief, ich nehme keine Verbrecher in mein Haus. Und da hat mein Vater gesagt, nee, das lasse ich mir nicht bieten, ich bin kein Verbrecher.
Familie John kann in einer Kammer eines Bauern unterkommen und ihre wenigen persönlichen Habseligkeiten in einer Scheune unterstellen. Die Johns bleiben 4 Jahre ausquartiert, angeblich, weil Rita Johns Mutter aus dem Westen stammt.
Ich glaube, dass man das nie vergisst.
In dieser Folge erzählen wir unter anderem von der Aktion Ungeziefer. Eines der einschneidendsten Ereignisse in der Grenzregion. Und wir werden erfahren, welche tiefen Auswirkungen das bis heute für die Betroffenen hat.
Wendehausen. Heimat im Todesstreifen. Von Björn Menzel und Pierre Gemlich. Folge 2. Die Zwangsumsiedlung.
...1945 wurde die hessisch-thüringische Landesgrenze zur Demarkationslinie zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Besatzungszone. Seit 1952 zerreißt sie als Staatsgrenze West der sogenannten DDR, deutsches Land. Friedensliebe und Verständigungsbereitschaft, das sind zwei Begriffe aus dem Vokabular der Zonenmachthaber. Hier demonstrieren sie das Gegenteil. Es gibt keine Brücke. Der Fluss, die Werra, ist Zonengrenze.
Zonengrenze haben das meine Eltern übrigens immer noch genannt, auch bis weit in die 90er Jahre hinein. Und wir haben die Menschen dahinter manchmal Zonis genannt. Das war auch nicht sehr nett. Das war ein HR-Fernsehbericht zur Zonengrenze mit dem Titel Sozialismus und Grenzschutz. Beobachtungen an der thüringischen Grenze im Februar 1962.
In der letzten Folge ging es um verschiedene Erinnerungen an diese Grenze und mit den damit verbundenen Traumata. Wir haben uns damit beschäftigt, was ein solcher Ort wie mein Heimatdorf Wendehausen mit seiner besonderen Geschichte für die Identität seiner Bewohnerinnen und Bewohner tatsächlich bedeutet.
Du hast mich ja auch dahin eingeladen nach Wendehausen. 89 habe ich diese Dörfer als Wessi mal betreten. Jetzt war ich wieder da. Und besonders interessant als Erinnerungsorte sind die Komposthaufen mit DDR-Grenzzaun.
Also die Komposthaufen ziehen sich durch, davon werden wir in diesen Folgen auch hin und wieder hören. Nachdem die Grenze gefallen war, haben viele relativ zügig versucht, da sich so ein Stück besten westdeutschen Streckmetall rauszuorganisieren. Und den konnte man so schön zusammenbiegen, also als runden Korb zusammenbiegen. Dann ist der verschraubt worden und dann war das ein fantastischer Komposthaufen.
Ja, die sehen aus wie neu. Der Stahl kommt aus dem Westen, hast du gerade gesagt. Die DDR hat im Westen Stahl bestellt, um dann die DDR-Grenze Richtung Westen zu bauen. Also wir schauen jetzt mal zurück, wie eigentlich dieser Grenzbau, dieser Aufbau überhaupt vonstatten ging. Es war ja nicht von vornherein so ein Todesstreifen. Wir gehen mal zurück in die 50er Jahre. Björn Menzel und Pierre Gemlich sind unsere Reporter.
Wenn ich auf Posten geh, die Nacht scheint schwärzer noch und kühl, dass in dem Dunkel hier noch alles seh, liegt dran, was ich verließ hierfür. Und Wind und Bäume scheinen größer noch zu werden, da ich bedenk, ich halte in meiner Hand die Waffe, gut geputztes Wissen, um mich, um dich, um unser Land. Und überm Himmel kreist ein Kosmos-Satellit, scheint, als würde er uns grüßen. Ich danke ihm, sagt, dass unser Erdöl prima fließt und dass wir uns mal wieder treffen müssten. Und halt am Kolben meiner Waffe fest die Hand. Dies ist unser Land.
In Wendehausen treffen wir Menschen, die gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen und die weit weg neu anfangen mussten. Und wir treffen Menschen, die freiwillig gingen, aber irgendwann wieder nach Wendehausen zurückgekehrt sind, weil sie es in der Ferne nicht ausgehalten haben.
Ich bin von Berlin wieder hergezogen nach Wendehausen. Ja, in Berlin ein Kind großzuziehen war nicht so leicht und ich dachte, oh Gott, hier sitzt die beste Nanny der Welt. Meine Mutter war noch fit. Und ich hatte ein super Angebot, hier zu arbeiten und habe dann gedacht, jetzt reicht es auch mit der Großstadt, fast 14 Jahre. Ich bin Karin John-Sander, ich bin die Tochter von Frau Rita John. Ich bin Lehrerin an einer freien Waldorfschule in Eisenach, 52 Jahre. Ich bin hier aufgewachsen in Wendehausen.
Karin John-Sander hatte Wendehausen kurz vor dem Mauerfall für eine Ausbildung verlassen, aus freiem Willen und damit anders als ihre Mutter Jahre zuvor. Sie fühlte sich als Jugendliche total eingeengt im Sperrgebiet. Heute lebt sie wieder in Wendehausen und fühlt sich heimisch.
Ja, diese Aufarbeitung. Ich gucke mir diesen Grenzturm an, der da aufbereitet worden ist. Überhaupt das grüne Band, am grünen Band zu leben. Das Dorf ist auch mehr geöffnet. Natürlich ist klar, weil es kein Sperrgebiet mehr war. Es gibt viele Leute, die haben jetzt woanders her vielleicht auch mal einen Partner gefunden. Ne?
Das grüne Band, von dem Karin John-Sander da spricht, ist der ehemalige Grenzstreifen, der von Bäumen und Sträuchern freigelegt wurde, um die Flucht über die Grenze nahezu unmöglich zu machen.
Heute wieder wurden umfangreiche Abholzungen auf sowjetzonaler Seite beobachtet. Stolperdrähte, Minenfelder und elektrisch geladene Stacheldrahtverhaue sollen die sogenannte Republikflucht verhindern. Angehörige von Betriebskampfgruppen schlagen dicht hinter dem Stacheldraht tiefe Schneisen in den Hochwald. Volkspolizisten bewachen den Fortgang der Arbeiten. Das Reisig wird an Ort und Stelle verbrannt, Pferdegespanne schleppen die Stämme ab. Wo früher der Blick die Ausläufer des Thüringer Waldes erreichte, sind heute nur noch Baumstümpfe zu sehen.
Heißt es in einer BR-Doku über die Abholzungen an der Zonengrenze 1962. Das war 10 Jahre nach Entstehung des Grenzstreifens. Wie dieser Grenzstreifen sich entwickelt hat, das haben wir Christian Stöber, den Leiter des Grenzmuseums Schifflers Grund im thüringischen Eichsfeld, gefragt.
Der Aufbau der Grenze 1952 geht letztlich auf eine Anweisung aus Moskau zurück, die Grenze und damit auch die DDR abzuschotten und die Argumentation nach außen hin, auch gegenüber der Bevölkerung in der DDR, lautet, man bietet damit Schutz vor westlichen Agenten und Saboteuren. Und es sorgt im Sommer 1952 am 26. Mai quasi über Nacht dafür, dass die Grenze baulich erstmal geschaffen wird. Also Schneisen werden in die Wälder geschlagen, Es wird ein Grenzstreifen gerodet, die ersten Grenzzäune werden aufgebaut, es sind Stacheldrahtverhauer mit Holzpfosten. Die Überwachung findet dann durch die Grenzpolizei statt und in der gleichen Zeit wird auch das bis 1989 dann existierende 5 Kilometer Sperrgebiet aufgebaut.
Die Grenze selbst entsteht zwar auf Anweisung von Moskau, doch was passiert mit den Menschen, die in diesem Sperrgebiet leben?
Gleichzeitig, genau in diesem Sommer, verbunden mit dem Grenzausbau, findet die erste große Zwangsumsiedlung in der DDR statt. Das heißt, dass politisch missliebige Personen quasi über Nacht in das Hinterland der DDR gebracht werden. In kürzester Zeit mit wenig Hab und Gut. Die Leute nicht wissen, warum und wieso sie jetzt ihre Heimat verlieren, die ihre Zukunft aussieht. Und die werden dann fernab des alten Wohnortes als Kriminelle stigmatisiert.
Nur weil man in Grenznähe lebte, stand man automatisch im Verdacht, politisch unzuverlässig zu sein. Das wirkt doch sehr willkürlich im Nachhinein.
Ja, mit der Rechtssicherheit in Diktaturen ist es ja immer so eine Sache. Im Sommer 1952, als die ersten Zwangsumsiedlungen stattfinden, tritt direkt eine sogenannte Verordnung zum Schutz von Vermögenswerten in der DDR in Kraft. Das heißt, die DDR schafft ihr eigenes Recht, oder das Vermögen von Personen zu beschlagnahmen, die DDR entweder verlassen haben, also geflüchtet sind, oder zwangsumgesiedelt wurden. Das heißt, man konnte dann das Vermögen oder die Gebäude beschlagnahmen, hat es dann in Volkseigentum überführt, also zwangsverstaatlicht oder dann auch verkauft.
Sie warten auf uns?
Ja.
Ja. Welches ist Ihr Haus?
Das Grüne.
Das Grüne.
Das Grüne, ja, das ist aber jetzt vieles umgebaut.
Wir stehen jetzt in Wendehausen vor einem grünen Haus. Warum haben wir uns denn hier getroffen?
Weil ich hier aus diesem Haus zweimal evakuiert worden bin. 1952 und 1961. Und 1961 kann ich mich noch an alles sehr gut erinnern, wie das vorgegangen ist.
Das ist Fritz Moots. Er wurde gleich zweimal umgesiedelt oder evakuiert, wie die Vertreibung aus dem Grenzgebiet in der DDR genannt wurde.
Wir waren unten in der Küche, wir haben gerade Kaffee getrunken bei meinen Großeltern. Wir haben ja alle Mann zusammen gewohnt und sie sind alle evakuiert worden. Innerhalb von 6 Stunden waren die LKWs beladen und sind weggefahren. Was sie nicht mitgekriegt haben, ist alles hier geblieben. Ich war in dieser Woche, war ich Messdiener. Und wir mussten ja jeden Früh um 7 Uhr unten sein in der Kirche. Und da bin ich hier hinten rumgelaufen. Ich wusste ja, dass sie hier unten standen, dass ich nicht raus bin. Bin hinten runter und wie ich hier vorne stand, stand dann einer hinter mir und hat die Pistole mir ins Kreuz gehalten. Ich durfte nicht weitergehen.
Fritz Moots war damals 12 Jahre alt. Noch heute sieht man ihm an, wie dieses Erlebnis ihn bewegt.
Die Kampfgruppe, das waren ehemalige Arbeitskollegen von meinem Vater gewesen. Und da haben 5 Mann, die haben sich hier auf die Treppe gesetzt und haben gesagt, wir räumen hier nicht aus. Und die haben dann ein Disziplinarverfahren, damals als Befehlsverweigerung gekriegt. Aber die haben nicht mit ausgeräumt, die haben dann andere Leute noch geholt. Und die haben uns dann erzählt, dass sie schon 2 Tage vorher vor Wendehausen gestanden haben mit den LKWs und haben auf den Einsatz gewartet.
Hatten Sie als Kind Zeit, Spielsachen zusammenzusammeln, als es geklopft hat?
Wir waren erstmal total durcheinander. Und ich hatte dann Zwerghühner, das vergesse ich auch nie wieder, 2 Hähnchen und 6 Hennen. Die sind in Säcke hineingeschmissen worden, zugebunden worden. Und wo wir die in Kreuzen aufgemacht haben, war die Hälfte tot gewesen.
Nach der ersten Umsiedlung dürfen sie Jahre später wieder zurück. Die Vertreibung sei ein Irrtum gewesen, heißt es offiziell. Doch ihr Glück war nur kurz. Bei der Umsiedlungsaktion 1961 trifft es sie wieder. Diesmal müssen sie für immer wegbleiben.
Ihnen wird zum Verhängnis, dass der Vater von Fritz Moots eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit ablehnt. Er will nicht für den Geheimdienst der DDR seine Freunde und Verwandten bespitzeln.
Laut Stasi-Unterlagen werden aus Wendehausen 1961 5 Erwachsene und 9 Kinder ausgesiedelt. Fritz Moots lebt heute in Frankenhain in Thüringen. Er hat dort eine neue Heimat gefunden.
In dem grünen Haus, in seinem Elternhaus, neben dem wir stehen, ist damals die Familie des Dorfpolizisten eingezogen und sie wohnt noch immer hier. Mit ihr wollen wir auch gern reden. Aber als wir klingeln, macht leider niemand auf. Wir werden es später noch einmal probieren.
Nach der Wende haben wir es ja dann erfahren, dass die Leute, die hatten ja alle Angst, wenn man so will. Die hatten ja alle Angst, dass sie evakuiert wird. Die haben ja nur hinter den Gardinen geguckt, was passiert da. Da ist die keiner auf die Straße gegangen.
Dieses Trauma vom Abtransport, von der Vertreibung aus der Heimat, das blieb, solange es die DDR gab. Alle Wendehäuser wussten, ihnen kann jederzeit ihre Heimat genommen werden. Und das selbst dann, wenn sie sich an die Regeln hielten. Diese Angst war so intensiv, dass sie bis heute in den Köpfen der Menschen steckt.
Auch gestern wurden die Grenzen der Hauptstadt unserer Republik sicher und verantwortungsvoll geschützt. Die Männer im Ehrenkleid unserer bewaffneten Streitkräfte, der Kampfgruppen und der Volkspolizei halten an ihrem schweren Dienst fest zusammen. Sie wissen, wir haben das Recht auf unserer Seite. Wir schützen unser Haus gegen diejenigen, die die Herrschaft unserer Arbeiter und Bauern lieber heute als morgen beseitigen möchten. Unsere bewaffneten Streitkräfte sind uns eine sichere Garantie für Ruhe und Frieden. Den Unbelehrbaren aber eine anschauliche Lektion über das reale Kräfteverhältnis in Berlin und in der Welt.
Die großen politischen Säuberungsaktionen fanden im Grenzgebiet der DDR 1952 und 1961 statt, jeweils nachdem die Grenze schärfer abgeriegelt wurde. Die Vertreibungen wurden vom Staat zur Tarnung Aktion Ungeziefer und Aktion Kornblume genannt. Kornblumen gelten bei Bauern als Unkraut, das andere Pflanzen stört. Der Staat wollte, so hieß es, dass politisch Unzuverlässige nicht in der Nähe der Grenze leben und wollte sie von dort entfernen, die Kornblumen mit ihren Wurzeln herausreißen. Es ging zum Beispiel um Menschen, die Verwandtschaft im Westen hatten oder sich weigerten, für die Staatssicherheit zu arbeiten.
Zum genauen Ablauf der Säuberungsaktion Kornblume in Wendehausen finden wir Unterlagen der Staatssicherheit.
Befehl 3561. Um 5 Uhr erfolgt die Bekanntgabe des Aussiedlungsbeschlusses an die jeweilige Familie und Einsatz der Kräfte der Volkspolizei. Um 6 Uhr treffen die Transportfahrzeuge für die Aussiedlungsaktion in den zutreffenden Ortschaften ein mit gleichzeitigem Beginn der Verladung. Unmittelbar nach Erfolg der Verladung des Mobiliars der auszusiedelnden Familien erfolgt der Abtransport der zur Aussiedlung stehenden Personen aus dem 5-Kilometer-Gebiet.
Die DDR wollte mit beiden Zwangsumsiedlungen die vielen Menschen im Sperrgebiet auf Linie bringen, einschüchtern. Denn dass überhaupt niemand mehr nahe der Grenze lebte, war nicht zu schaffen. Die Einschüchterung funktionierte größtenteils. Auch viele Jahre nach den großen Zwangsumsiedlungen hatten die Menschen weiter Angst vor ihrer Vertreibung. Die Grenze und ihre Sicherung, die blieben weiter ein zentrales Thema der DDR-Politik.
Die Grenze, wo wir stehen, die Waffe in der Hand, ist nicht nur eine Grenze zwischen Land und Land.
Für mich wirklich schwer auszuhalten, so eine Musik und solche Lieder und solche Texte. So ein fröhliches Liedchen und am Ende das Schicksal und die Schicksale, die dahinter stehen. Die Vorstellung, es ist früh am Morgen, meistens in der Dämmerung, das Haus ist umstellt von Kampfgruppen, innerhalb weniger Stunden, die Menschen werden aus den Betten gezerrt, innerhalb weniger Stunden wird Hab und Gut verladen, die werden an einen fremden Ort gebracht, vorher wird an dem Ort verbreitet, dass die, die da kommen, Verbrecher sind. Zum Teil grundlos. Das ist nichts Fiktives, das ist real. Das sind Menschen, die ich persönlich kenne. Das sind Erinnerungen, mit denen ich groß geworden bin. Die ständige Angst, dass es die eigene Familie treffen könnte. Die Hinweise der Eltern, erzählt dieses und jenes nicht weiter, sagt das nicht in der Schule, sagt niemandem, dass wir hier auch Westfernsehen gucken. Die Antenne vom Fernseher wurde unterm Dach versteckt, nicht auf dem Dach. Da sind wir schnell in der heutigen Zeit, wenn es heißt, das darf man nicht mehr sagen oder man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Heute gibt es vielleicht auch heftigen Widerspruch, wenn man sagt, was einen beschäftigt, was man denkt. Damals hat man Haus und Hof verloren.
Interessant finde ich, dass du gesagt hast, ihr habt immer gesehen, da geht es im Westen ja weiter. Das habe ich auf der Westseite anders erlebt. Für uns war die Welt da echt zu Ende. Natürlich wussten wir, da ist eine DDR. Ich bin auch mit 16 mal in der DDR gewesen, habe sie besucht. Aber trotzdem war gefühlt emotional, wie ein Klassenkamerad von mir es beschrieben hat, die Welt zweidimensional. Es ging da nicht weiter. Es ging nach links und rechts, aber hinter der Grenze war irgendwas Komisches. Und zwar über tausende Kilometer, kann man ja sagen. Also auch Moskau war ein eher mythischer Ort als ein realer. Ich glaube auch ein bisschen, dass viel Fremdheitsgefühle, viel auch Demütigung und Spaltung in Deutschland heute da ist, weil die Wende im Westen nicht vollzogen wurde. Weil wir für uns war da auch eine Grenze, die ist auch aufgegangen. Aber wir haben uns weniger verändert als die Menschen im Osten. Aber wir wollen ja nochmal zurückschauen auf diese Grenze, die ja im Grunde eine große Lüge war, nämlich offiziell dazu da war, vor dem Westen zu schützen und in Wahrheit dazu da war, einen Schutzwall zu bieten gegen Menschen, die das Land verlassen wollten Richtung Westen. Und trotzdem haben das ja viele getan, dass die DDR das Gefühl hatte, sie muss diese Grenze bauen. Wir hören mal rein, wie sich das 1961 angehört hat.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch in dieser Minute, in der Sie, verehrte Zuschauer, sich unsere Sendung Diesseits und Jenseits der Zonengrenze ansehen, werden Menschen jenseits dieser Zonengrenze ihre Wohnungstür hinter sich zuschlagen, ihre Stadt oder ihr Dorf verlassen, heimlich, möglichst unauffällig, um nach Berlin zu fahren, um dort eine andere Tür aufzumachen, die Tür zum Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde.
Auch im Grenzdorf Wendehausen spielten nicht nur die Umsiedlungen eine große Rolle. Ein anderes Thema war so nah an der Grenze ebenso gegenwärtig, die Flucht.
In Wendehausen hören wir einige Fluchtgeschichten. Helmut Leister erzählt uns von seinem ehemaligen Mitschüler, Franz Montag. Franz wollte als Jugendlicher seine Heimat verlassen. Mit Skiern und einer Zange ist er über die damalige Grenze geflüchtet. Das war Ende der 60er Jahre. Die Grenze war damals schon vermint und mit Stacheldraht gesichert. Seine Flucht war nicht nur für ihn gefährlich, sondern auch für alle, die zurückblieben.
Wir stehen zusammen mit Helmut Leister auf einer großen Wiese. Genau hier, so vermutet er, hat sein Mitschüler damals die Grenze überquert.
Ja, das ist eigentlich die engste Stelle, weil im westlichen Gebiet schon wieder Wald ist und der Wald vom östlichen Gebiet am dichtesten an die Grenze rankommt. Dazwischen die Hecken, die wir jetzt sehen, das war ja alles nicht. Und auch die Bäume, die hier auf dem Streifen stehen, die waren alle nicht. Das war alles frei. Und über das Stück musste er drüber. Und das war eben das geringste Stück, wo er drüber konnte.
Zwischen 1961 und 1988 versuchten mehr als 100.000 Menschen über die innerdeutsche Grenze und in Berlin aus der DDR zu flüchten. Etwa 40.000 von ihnen haben es geschafft. Insgesamt kamen an der Mauer 327 Menschen zu Tode, darunter auch Soldaten.
Minen an der Zonengrenze. Ausgerechnet in den Tagen vor Weihnachten hat die sowjetzonale Grenzpolizei damit begonnen, zwischen den beiden Stacheldrahtzäunen, die erst vor wenigen Wochen errichtet wurden, Sprengminen zu legen. Die Minen sitzen auf Holzstäben, die etwa 20 cm aus dem Boden herausragen. Von Weitem sehen sie aus wie alte Maiskolben. Auf jeweils 100 Meter wurden 4 bis 5 Minen gelegt, die untereinander mit Stolperdrähten verbunden sind. Zollbeamte der Bundesrepublik schätzen den tödlichen Wirkungsradius der Minen auf etwa 50 Meter. An anderen Stellen der Grenze wurden gestern zwischen den beiden Stacheldrahtzäunen dichte Stacheldrahtrollen angebracht. Der eiserne Vorhang ist noch undurchdringlicher geworden.
Die Grenze wurde mehr und mehr zu einem vermeintlich unüberwindlichen Hindernis ausgebaut. Und wer es trotzdem wagte und bei der Flucht erwischt wurde, kam oft für Jahre ins Gefängnis. Auch Freunde, Verwandte und Kollegen wurden in manchen Fällen hart bestraft.
Mitten in einer Stunde kam der Schuldirektor rein und du musst mal mit rauskommen ins Lehrerzimmer. Und da habe ich eigentlich schon geahnt, was jetzt kommt. Und es war auch tatsächlich so. Und da wurde uns dann vorgehalten, wir hätten das doch melden müssen, weil es kam dann raus, dass er die Zange gekauft hatte. Und das hätten wir doch melden müssen. Und da habe ich dann gesagt, ich weiß doch nicht, dass der mit der Zange in den Westen will. Der hat damals sehr viel gebastelt zu Hause und so. Und da kann man sich doch eine Zange kaufen. Und es wurde uns quasi vorgeworfen, wir hätten das gewusst.
Ging es da auch darum, was das für Sie für Konsequenzen haben könnte?
das hat man eigentlich weniger gesagt, aber man hat dann irgendwo so Andeutungen gemacht, dass auch meine Eltern dann irgendwie dazu gezogen werden könnten, weil ich das nicht gesagt habe, dass er eine Zange gekauft hat. Also eine Drohung im gewissen Sinne war schon da.
Gab es denn Konsequenzen für Sie oder andere Klassenkameraden?
Für meinen Cousin, den hat man wohl noch strenger verhört und erzählt er heute auch nicht gerne drüber. Es muss ziemlich heftig gewesen sein.
Franz Montag schaffte es über die Grenze. Dabei schob er seine Skier vor sich her, um auf keine Mine zu treten, erzählte er später Helmut Leister. Aber der hat nie erfahren, warum sein Schulkamerad diese Gefahr auf sich nahm. Der Flüchtling allerdings konnte nicht im Westen bleiben. Die Behörden in Westdeutschland, die schickten ihn wenig später wieder zurück in die DDR. Auf Drängen des Vaters, denn sein Sohn war noch nicht volljährig.
Am 10. Dezember 1948 haben die Vereinten Nationen die Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Sie wurde übrigens auch von der Sowjetunion unterschrieben. Sie hat gestern wie heute ihre Gültigkeit. Der Artikel 13 dieser Erklärung der Menschenrechte lautet wörtlich: Absatz 1. Jeder Mensch hat das Recht auf die Freizügigkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates. Absatz 2. Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen, sowie sein Land wieder zu betreten, in sein Land zurückzukehren.
Helmut Leister selbst wollte nie das Land verlassen. Sein Elternhaus steht hier, er baute sein eigenes Haus, da hänge man dran, sagt er. Daran änderte auch nichts, dass der Alltag im Sperrgebiet oft anstrengend und besonders war.
Wenn man mit dem Auto aus dem Sperrgebiet rausgefahren ist, wir haben immer gesagt, das ist der Angstgriff. Ausweis dabei. Ah ja, Gott sei Dank, ich habe einen Ausweis dabei.
Heute kann Helmut Leister überall hinfahren, hat sich sogar ein Wohnmobil gekauft, ist in Frankreich und Spanien unterwegs. Das damalige Leben im Sperrgebiet, eingeschränkt, eingesperrt, teilweise kurios, wie er sagt. Helmut Leister meint, diese Erfahrungen wirken bis heute nach.
Wir waren zum Beispiel in Brandenburg auf dem Campingplatz. Da war ich sehr erschrocken und haben dann hinterher diskutiert, habe ich mit meiner Frau diskutiert. Also wenn ich diese Leute hier höre, sowas, das gibt es hier in Wendehausen eigentlich nicht. Und ich hänge das daran auf, dass die eben keine Grenze gekannt haben. Wir kannten es aber. Wir wussten es, wie es ausgehen kann. Deshalb mit der großen Politik, sicher kann einiges anders laufen, aber im Großen und Ganzen, wer kann es besser, sage ich immer. Das ist die große Frage, wer kann es besser?
Matthias, hat es vielleicht sehr unterschiedliche DDRen gegeben? Haben 16 Millionen Menschen eine sehr unterschiedliche DDR erlebt?
Definitiv, ja, das glaube ich sehr. Ich erlebe das auch bei mir im privaten Umfeld. Insbesondere meine Frau stammt aus Erfurt und hat mir, nachdem wir uns kennengelernt haben und sie auch meine Heimat kennengelernt hat, gesagt, ich habe eine ganz andere Erinnerung an meine Kindheit. Ich hatte eine behütete Kindheit und den Kontext, den du mir erzählst und den du mir näher bringst, den kannte ich in der Form nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass es da eine sehr unterschiedliche Sicht der Dinge geben kann.
Gibt es denn eigentlich oder gab es sowas wie eine DDR-Identität?
Mir persönlich ist das fremd. Und entweder habe ich das abgelegt oder es gab halt eben bei uns schon von ganz früher Kindheit an eine gewisse Aversion gegen diesen Staat und gegen dieses Vorgehen des Regimes. Und wir hatten damals dort in der Region ja auch das Thema Kirche auch als einen gewissen Schutzraum, der dort auch so ein Stück weit hilfreich war. Aber ich weiß, dass in unserer Familie und in unserem Umfeld eine gewisse stille Opposition immer an der Tagesordnung war. Und deswegen tue ich mich auch heute noch sehr schwer mit dem Verklären von DDR und ostalgischen Dingen.
Wie hörst du das, wenn heute manche skandieren, Ost-Ost-Ostdeutschland? Was
furchtbar,
meinen die?
Ganz furchtbar. Also ich glaube, es appelliert an ein gewisses Gemeinschaftsgefühl und an eine gewisse Einigkeit und Community. Also mich ängstigt das, mich verwundert das, mich macht es tatsächlich auch betroffen, weil für mich ist dieser Rückblick oder beziehungsweise dieser Rückbezug, so würde ich es wahrnehmen, immer verbunden mit einem Unrechtsstaat. Und alles, was ich mit dem verbinde, ist nicht erstrebenswert. Und das ist etwas, was bei mir absolute Störgefühle hinterlässt.
Das Ganze hat ja einen großen politischen Zusammenhang damals gehabt. Die Bundesrepublik hat die DDR ja als Staat nicht anerkannt und hat immer gesagt, wir reden vom ganzen Deutschland. Also jeder, der aus der DDR kam, hat in Deutschland ja gleichen Pass bekommen. Wir haben übrigens immer Deutschland gesagt, wenn wir Westdeutschland meinten, also die BRD. Die DDR wiederum hat sich darum bemüht, eine eigene Identität, eine DDR-Identität zu konstruieren. Also man musste ja auch immer schreiben, Nationalität DDR zum Beispiel, also wenn es so ein Formular gab. Und wir hören mal einen Song, in dem es darum geht, dieses unser Land zu verteidigen.
Wenn ich auf Posten bin, ich denk dabei manchmal an dich ganz lieb, an den Betrieb, in dem ich nicht mehr bin, und an die Straße mit der Ecke, wo's so zieht. Ich weiß, zu Hause sitzt in weichen Stühlen. Ich gönn's euch, manchmal abends seid ihr müd, dass ihr am Morgen dann in Ruhe und dem Frieden in euren Tag geht, der von hier kommt, wo's so zieht. Ich hauch im Dunkeln leichte Wärme in die Hand. Dies ist unser Land.
Wir erkennen immer mehr ein interessantes Paradox der Wendehäuser. Einerseits thematisieren sie deutlich die Schikanen der DDR, die sie als Grenzbewohner vielleicht noch mal deutlicher zu spüren bekamen. Andererseits scheinen sie ihrem Heimatort besonders verbunden zu sein, ohne jedoch jemals die Vergangenheit zu verklären. Im Gegenteil, ihnen scheint wichtig, gegen jede nachträgliche Geschichtsklitterung anzugehen. So wie es Helmut Leister auf dem Campingplatz in Brandenburg erging. Ein wenig sind die Wendehäuser so etwas wie lebendige Mahnmale.
Genau darüber haben wir auch mit Jugendlichen aus Wendehausen gesprochen. Alina und Samia sind gerne hier zu Hause, aber auch für sie ist die Vergangenheit immer präsent.
Also ich würde jetzt sagen, es ist nichts sehr Positives, aber jetzt auch nichts Negatives. So denkt man heute nochmal dran, was da hier alles los war und was damals auch los war. Also wir sind schon als Kinder da oben lang und dir wurde das erzählt, aber du bist damit aufgewachsen so und kennst schon die Geschichten.
Ja, es ist schon krass zu hören, weil wir es jetzt nicht so wissen, wie es abgelaufen ist und wir uns jetzt sozusagen nicht in die Lage reinversetzen können. Es ist schon was sie bewegt. Die erzählen ja auch, dass sie oft sehr Angst hatten, dass sie auch aus ihren Häusern rausgezogen werden. Und ja, es ist schon echt krass.
Meine Mutter hat mir jetzt erzählt, dass sie von der Kirche mal auf den Hövensberg gefahren sind. Und wenn du da oben stehst, siehst du halt Eschwege. Und das war ja damals im Westen. Und jetzt arbeitet sie in Eschwege. Und sie hat sich damals gedacht, ob ich jemals noch dahin kommen werde, so, weil die waren 15, wo dann die Grenze gefallen ist. Und die merken halt jetzt, dass das schon, wie krass das eigentlich war und wie nah die an der Grenze überhaupt gewohnt haben.
Dass diese Bewusstwerdung ein schleichender Prozess ist, hat auch mit der Entstehung der Grenze zu tun. Denn die wurde ständig ausgebaut. Dazu nochmal der Historiker Christian Stöber.
Die Grenze wurde eigentlich seit 1952 bis zu den letzten Tagen der DDR vor der friedlichen Revolution permanent ausgebaut und perfektioniert. Also das heißt, dass die Holzpfosten und Drahtverhaue im Laufe der 60er Jahre abgelöst werden durch massive Betonpfosten und Strickmetallzäune. Minenfelder werden verlegt, Beobachtungstürme errichtet. Der Höhepunkt ist dann so Anfang der 80er Jahre erreicht mit den Selbstschussanlagen, die menschenrechtswidrig sind, obwohl die DDR eigentlich Menschenrechtskonvention Mitte der 70er Jahre unterschrieben hat. Das baut internationalen Druck auf die DDR, weil jeder, der sich der Grenze nähert von westdeutscher Seite, diese Selbstschussanlagen, die es zu Tausenden gibt, sieht, die sie dann abgebaut werden bis Ende des Jahres 1984, man letztlich dann aber schon in der Hinterhand Pläne hatte für eine Hochtechnologiegrenze, also die sogenannte Grenze 2000, mit den dann damals neuesten technischen Entwicklungen, Infrarot, Ultraschall. Also die Grenze hätte dann bedeutend harmloser ausgesehen, auch für den westdeutschen Beobachter, aber wäre noch unüberwindbarer gewesen, als sie das nicht ohnehin schon war. Das kann man auch an der Anzahl der Fluchtversuche sehen. Seit dem Aufbau der Grenze geht eigentlich diese Zahl der Fluchtversuche kontinuierlich zurück.
Dass die Zahlen der Fluchtversuche zurückgingen, hängt vor allem mit den hochumstrittenen Selbstschussanlagen zusammen.
Die Selbstschussanlagen hat es ungefähr seit der Mitte der 70er bis 84 gegeben. Waren mit Spanndrähten miteinander verbunden. Die Selbstschussanlagen waren direkt am Zaun angebracht. Und wenn ich beim Fluchtversuch diese Spanndrähte berührt habe, wurde ein Mechanismus ausgelöst, der dann kleinste Metallsplitter geschossen hat. Also eine kleine Explosion von Metallsplittern. Die Splitter haben bis zu 100 Meter weit dann geschossen mit einer Strömung von 15 Metern. Und diese kleinen Metallsplitter haben natürlich schwere Verletzungen verursacht und konnten auch tödlich sein. Und das war ein massiver Bruch mit den Menschenrechten. Die hat es zu Tausenden gegeben, die Anlagen, wurden aber bis zuletzt von der DDR geleugnet.
Doch egal, wie die Grenzanlagen weiter ausgebaut wurden, Menschen nahmen weiter das tödliche Risiko einer Flucht auf sich. Oder sie fanden eine günstige Gelegenheit bei einer Westreise, wie zum Beispiel Josef Montag.
Wir haben großes Glück, denn wir treffen ihn in Wendehausen, obwohl er schon lange nicht mehr hier wohnt.
Es fällt mir immer wieder schwer, wenn ich hier Urlaub mache und dann zurückfahre. Man hinterlässt irgendwas, man hat ja trotzdem noch Freunde hier, Geschwister hier. Ich komme sehr, sehr gerne hierher.
Gut, alle zwei Monate setzt sich Josef Montag in sein Auto, fährt die lange Strecke von München nach Thüringen. Und in Wendehausen wohnt er bei seinem Bruder und macht mit seinen Enkeln Ausflüge in die schöne Umgebung.
Ich mache mir meine Gedanken, wenn ich dann in den Wald bin. Früher durfte es zum Teil nicht dahin gehen und heute darf es. Früher durfte es nur mit Sondergenehmigung gehen, wenn wir mal Holz gemacht haben, Brennholz gemacht haben. Und dann wurden wir immer noch kontrolliert und so auf Schritt und Tritt, dass wir nicht so weit gehen.
Josef Montag hat seine Heimat Wendehausen Richtung Westen verlassen. Und zwar zu einer Zeit, als die Mauer noch stand. Dieses Eingesperrtsein, an das er heute im Wald immer noch denkt, war einer seiner Gründe für die Flucht.
Zusammen mit seinen Brüdern durfte er eine Tante in Düsseldorf zum runden Geburtstag besuchen. Und er blieb da. Anschließend fuhr er mit dem Zug nach München und ging als erstes zu einem Fußballspiel von Bayern München. Josef Montag fühlte sich wohl im Westen, bekam sofort eine Arbeit. Für ihn das große Glück. Gleichzeitig sorgte er sich aber um seine Familie im Sperrgebiet.
Ja, das hat bei mir eine sehr große Rolle gespielt, weil ich hatte das ja schon jahrelang so im Kopf und wollte auf Deutsch gesagt abholen. Aber ich habe immer noch gewartet, weil meine Brüder haben alle neu gebaut und so und ich wollte nicht, dass die ausgewiesen werden. Aber wie es dann 89 war, man konnte es schon ein bisschen absehen, dass es eine Veränderung gibt. Und dann habe ich gedacht, jetzt oder nie. Ja, ich war mit dem System nicht mehr einverstanden hier.
Josef Montag bleibt kurz die Stimme weg. Danach erzählt er uns, dass ihm seine Familie nie Vorwürfe wegen der Flucht gemacht hat. Im Gegenteil, sie konnte ihn gut verstehen. Montag lebt bis heute im fernen München. Dort spielen seiner Meinung nach Ost und West immer noch eine Rolle. Es gebe eine Kluft, erzählt er uns. Die Menschen, die weiter weg von der ehemaligen Grenze wohnen, könnten sich bis heute nicht hineinversetzen, wie es war, im Osten zu leben, mit einer fast unüberwindbaren Grenze.
Verlust von Heimat, anpassen, abhauen, rausfliegen, die Heimat unfreiwillig zu verlieren, ist heute für viele von uns unvorstellbar. An dieser Stelle denken wir noch einmal an das Gespräch mit Karin John Sander zurück. Sie ist, nachdem sie eine lange Zeit in Berlin gelebt hat, wieder nach Wendehausen zurückgekehrt. Das Thema Heimat beschäftigt sie sehr. Und sie bringt noch einen weiteren Grund auf, was die Menschen hier gehalten hat, gegen alle Widerstände.
Also ich habe mich als Jugendliche total eingeengt gefühlt im Sperrgebiet und auch in der DDR. Meine Eltern sind sehr heimatverbunden gewesen und haben hier auch gerne gelebt. Aber ich weiß, mein Vater, genau wie mein Großvater, wäre auch gerne in den Westen gegangen. Die Grenzzäune waren damals noch nicht so in dem Maße, ne? Also man kannte ja Wege, wie man nach Wanfried kommt, in den nächsten westdeutschen Ort. Aber das haben die natürlich nicht gemacht und haben sich irgendwie mit dieser DDR arrangiert. Und mein Elternhaus war auch sehr christlich. Von daher gab es den Glauben immer so als Halt und auch die Kirche ein bisschen so als Nische. Es konnten ja auch nicht alle weggehen, so hat es mein Vater immer formuliert. Wir können auch nicht alle weggehen.
In der ersten Folge haben wir mit der Historikerin Katja Heuer viel über Identität und Heimat gesprochen. Ein weiteres Thema war die Frage, ob die Menschen, die sich mit einem Leben in der DDR arrangiert haben, eine Form von Schuld auf sich geladen haben.
Ja, also mir wird nicht vorgeworfen, dass ich als jemand, der als Kind in der DDR gelebt hat, jetzt damit Schuld trage, aber mir wird vorgeworfen, dass ich nicht in so einem 1968-Moment gegen meine eigenen Eltern bzw. gegen diese ganze Generation aufbäume. Und das ist ja bei anderen Menschen meiner Generation auch so. Und das ist so der Vorwurf, dass man sich kritischer positionieren sollte. Und meiner Meinung nach ist das Grundproblem immer das Gleiche, dass eben die meisten Menschen ihr Leben leben wollen und versuchen, damit klarzukommen. Man sollte diese beiden Systeme als ihre eigenen Systeme halt betrachten und damit auch die Beziehung, die die Menschen dazu hatten, als was Komplexeres sehen, als zu sagen, jeder, der in einer Diktatur lebt, sollte von morgens bis abends Widerstand betreiben. Das ist auch unrealistisch. Und von daher finde ich das eigentlich sinnvoller, irgendwie zu versuchen, die Menschen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten ausgegrenzt fühlen von der Art und Weise, wie man über die DDR redet und schreibt und wie man sie darstellt, wieder mit ins Boot zu holen und zu versuchen, sie Teil dieser Geschichtsschreibung auch irgendwo zu machen.
Und diese auch von außen übergestülpte Identität führt bei manchen zu Geschichtsklitterung und der vielbeschworenen Ostalgie, aber eben auch nicht bei allen.
Alles schlecht und doch vieles gut? Weder noch möchte man nach den vielen Gesprächen in Wendehausen sagen, aber es gibt eben kein einfaches Gut und Schlecht. Das Lied Dies ist unser Land vom Singeklub Hermann Jahn der Grenztruppen der DDR aus dem Jahr 1976 ist dafür vielleicht ein gutes Beispiel. Scheint der Grenzsoldat auf seinem Posten doch zwischen DDR-Utopie und Erschöpfung hin und her gerissen zu sein und hält doch weiter seine Stellung.
Wenn ich vom Posten komm, ich bin sehr müde, die Beine sind mir schwer, hab ich vom Morgen schon die Sonne unterm Lid. Ich seh ihn, mein Genosse kommt hierher. Er bringt die Sonne, die nachts für euch erträumt und ist in jener Zeit sehr wach. Während ich schlaf, vielleicht auch an euch schreib, beschützt er meine vielen Träume aus der einen Nacht. Und überm Himmel kreist ne Sonne mächtig rot, wenn ihr es manchmal seht zu Haus. Aus euren Fenstern denkt, ihr seht sie so durch uns, so froh, aus Häusern nur für uns erbaut. Und schützt die Augen vor der Sonne mit der Hand. Dies ist unser Land. Dies ist unser Land.
Eberhard, was glaubst du, warum so mein Eindruck und der Eindruck vieler sich viele Menschen im Westen Deutschlands weniger für den Osten interessiert haben als umgekehrt? Bis heute.
Weil sie nie unter den Druck kamen, das tun zu müssen. Also ich bin damals nach dem Abitur, dann nach dem Zivildienst in Göttingen nach Bonn gezogen. In Göttingen haben wir das sehr wahrgenommen, da war ja die Grenzöffnung direkt bei uns. In Bonn hat das niemand interessiert, das war weit weg. Die Lesart im Westen war ja, jeder DDR-Bürger ist automatisch ja auch Bundesrepublik-Bürger, deswegen konnte man ja sofort rübergehen und Westdeutscher werden. Also im Prinzip haben viele in Westdeutschland das schön gefunden, im Fernsehen gesehen und ansonsten ging es weiter.
Das Leben in Wendehausen, meinem Heimatdorf, im Schatten der Grenze war kompliziert, schwierig. Die Menschen hatten Angst, das war allgegenwärtig. Es sind schlimme Dinge passiert und trotzdem ist dort ein sehr starkes Heimatgefühl. Aber wie es auf der anderen Seite im Zonenrandgebiet oder im Westen aussah, wie denken jene, die eben auf der anderen Seite der Grenze gelebt haben, darüber? Darüber sprechen wir und das erfahren wir in der nächsten Folge von Wendehausen, Heimat im Todesstreifen.
Weiter geht's mit Folge 3.
Hallo, mein Name ist Viktoria Koopmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Weißt du, was ich mich gerade eben noch gefragt habe? Dass da so ein Steinhaufen war, das klingt aber doch irgendwie wie so eine Art Grab, oder? Meinst du, die Leute, die da waren, haben den so ein bisschen beerdigen wollen oder so?
Bei dem wissen wir mittlerweile, wie das war.
Für packende Geschichten. Es gibt eine WhatsApp-Nachricht, die ihr gesehen habt, von Julian Reichelt. Und die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Du hast eben diesen Begriff erwähnt, Reichelt Jünger.
Ich finde, das zeigt so ein bisschen, ne, dass es da eben viel um Loyalität geht, um Macht.
Ja, eine Frau hat mir dazu, das fand ich sehr eindrucksvoll, mal gesagt, ja, es ist, eigentlich ist es kein Frauenthema, sondern eine Frage, die sie beschrieben hat, von Zugriff auf Menschen, von Macht, die sich in sehr vielen Facetten auswirken konnte.
Und investigative Recherchen. Okay, also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein.
Ja.
Das bedeutet, es stecken potenziell giftige Chemikalien in unseren Böden und im Grundwasser, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wo genau und in welcher Konzentration. Und das wolltet ihr mit eurer Recherche ändern. Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.